Starten wir mit der Predigt und ich habe ja vorhin schon am Anfang des Gottesdienstes gebetet, aber ich bete nochmal, beten schadet selten, habe ich festgestellt. Ist so, oder? Ja, Jesus, ich danke dir für die gemeinsame Zeit jetzt und auch die Predigt möchte ich dir hinlegen, Herr. Ich danke dir, dass du redest zu jedem Einzelnen, Herr. Ich bete, Geist Gottes, dass du auch ja, Leuten hilfst, Herr, ihr Herz aufzumachen für dich. Das ist ja das Wesentliche und Wichtige, dass du wirklich redest von deinem Herz zu unserem Herzen, Herr. Ich danke dir, dass du es machst und ich gebe dir alle Ehre für das, was du tust. In Jesu Namen. Amen. Gut, Titel der Predigt heute ist Schlüssel zum, in Klammern, nicht scheitern. Also wie scheiterst du nicht? Ich starte erstmal mit einer Bibelstelle und dann, um so ein bisschen abzustecken, was meine ich überhaupt mit scheitern, was wäre jetzt Erfolg und was wäre scheitern im christlichen Leben. Und wir starten im 1. Petrusbrief. In Kapitel 1, Vers 8 steht da Folgendes. Über Jesus wird dann geschrieben, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Gut. Also nein, es geht jetzt heute bei Erfolg und Scheitern nicht um 10 Schritte zum Erfolg, 5 Schritte, wie du Millionär werden kannst, 7 Schritte zum Traum-Strandkörper, sondern es geht darum, weißt du, was wäre jetzt Erfolg und Scheitern im christlichen Leben und jetzt in der fundamentalsten Weise. Hier steht jetzt, am Ende das tragen wir das Endziel unseres Glaubens davon, die Errettung der Seelen. Das Wort Errettung, was ihr, wenn ihr jetzt in unserer Gemeinde ein Weilchen schon seid, habt ihr es ja schon oft gehört, gerettet worden und so weiter. Das Wort Rettung und gerettet sein und so, das taucht im Grunde in 3 Zeitformen auf. Einmal, ihr seid gerettet, Epheser 2,10 beispielsweise, aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben. Also es ist was passiert ist. Jesus hat es ja am Kreuz alles gemacht, du hast es angenommen, du bist gerettet worden. Dann gibt es auch Stellen, wo es heißt, ihr werdet jetzt gerettet. Und dann gibt es aber auch Stellen, wo Errettung was Zukünftiges ist. Und da ist jetzt die Sache, wie kriegt man das zusammen? Also auf der einen Seite, ja klar, du bist gerettet und Jesus hat am Kreuz alles für dich getan, um gerettet zu werden. Das ist alles, was du dazu tun kannst, ist es anzunehmen halt einfach. Erstmal. So, dann ist es, jetzt wirst du gerettet, aber ein Stück weit ist es so, am Ende deines Glaubensweges steht die Errettung deiner Seele. Ja? Anderes Bild dafür, also im Epheserbrief auch, im ersten Kapitel, da steht über den Heiligen Geist, ihr seid, ich schlage es gerade nochmal nach, also Epheser 1, Vers 12 oder 13, Vers 13, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Hier steht jetzt, dass der Heilige Geist einmal unser Siegel ist. Also du bist versiegelt worden. Der Heilige Geist sagt dir auch, der bestätigt dir in deinem Herzen, dass du Kind Gottes bist. Und er ist wie ein Siegel halt auf deiner Rettung drauf. Also du bist versiegelt. Der Ring ist auf dem Finger, du bist versiegelt worden. Und dann steht da jetzt dieses Wort, er ist das Unterpfand unseres Erbes. Und dieses Wort, Derek Prince meint, das Wort heißt Arbon. Also jedenfalls, das heißt Angeld. Und der Gedanke, und dann steht da das Angeld halt bis zur endgültigen Erlösung des Eigentums. Das Bild, was da verwendet wird, ist folgendes. Also dieses Wort Angeld war im Grunde, also du bist halt damals, das war jetzt wie gesagt eine andere Zeit, aber jedenfalls ihr Gedanke war, du bist auf den Markt gegangen, du hast einen Teppich gesehen. Der Teppich kostet 600 Euro, du hast aber nur 100 Euro dabei. Dann hast du dem Teppichverkäufer deine 100 Euro als Angeld gegeben und hast ihm gesagt, ich habe jetzt leider die 600 Euro nicht dabei, aber diese 100 Euro sind die Versiegelung halt einfach, ich nehme den Teppich. Ist klar, ich nehme den Teppich. Heute Abend um 6, nachdem ich mein Tagwerk getan habe, komme ich zurück mit den restlichen 500 Euro und nehme meinen Teppich mit. Ja? Und das ist der Gedanke jetzt hier von dem Heiligen Geist, ist unserem Sieger, ist unserem Angeld. Also der Herr hat dir den Heiligen Geist gegeben als Versiegelung der Rettung und es bedeutet, der Deal ist von Gott aus klar. Er hat seinen Heiligen Geist auf dich gegeben, du bist versiegelt und er wird irgendwann zurückkommen, wenn er zurückkommt und dann nimmt er dich mit. Okay? Also dann am Ende schnappe ich mir meinen Teppich und gehe nach Hause. Am Ende schnappt sich der Herr dich und geht mit dir nach Hause. Ja? Und da ist jetzt die Sache, wir sind jetzt, und das wird ja auch die Erfahrung so ein bisschen bestätigen, wir sind jetzt halt in dem Zustand, wo wir halt schon vorbestellt, aber noch nicht abgeholt sind. Ich finde, ein Stück weit trifft es das halt schon auch. Also ich meine, du wirst ja schon feststellen, selbst wenn du jetzt, also egal ob du jetzt starker oder schwacher Christ bist, merkst du halt einfach, oh, okay. Auf der einen Seite merkst du, boah, Gott hat mein Leben echt in die Hand genommen, viel verändert. Auf der anderen Seite merkst du halt, oh, es gibt immer noch Herausforderungen, ich bin immer noch nicht angekommen, es gibt immer noch nicht Dinge, die sind nicht ganz perfekt und ich stecke immer noch in einen Haufen Schwierigkeiten oder Anfechtungen, Problemen halt irgendwie oder Sachen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Und das ist halt die Sache, am Ende wird der Deal festgemacht. Und jetzt ist halt die Sache, weißt du, was heißt scheitern? Weißt du, scheitern heißt halt, dass der Teppich am Ende, wenn der Herr halt kommt, auch noch da liegt und zum Abholen bereit ist, okay? Dass der Teppich nicht irgendwann sich vom Acker gemacht hat und auf einmal nicht mehr da ist. Und es dann nicht um 6 Uhr abends eine hässliche Szene gibt, weil der Käufer ankommt und sagt, ey, ich habe 100 Euro gegeben, wo ist mein Teppich? Und der Teppich ist nicht mehr da. Okay? Also wenn wir von Scheitern reden, dann ist es halt die Ziellinie erreichen. Ja? Im Grunde ist das so eine Variation von, also es gibt ja immer so Schwerpunkte, die man hat. Also die Steffi hat jetzt eben so ihr neues Team vorgestellt mit Straßenevangelisation. Und es gibt ja Leute, die brennen in besonderer Weise dafür halt. Leute, die Jesus nicht kennen, mit dem Herrn in Kontakt bringen, halt einfach damit sie gerettet werden können. Und da werdet ihr bestätigen, dass das eine super zentrale und wichtige Sache ist, oder? Also ich bin den Leuten, die mir von Jesus erzählt haben, sehr dankbar. Meiner Schwester vor allem, der bin ich sehr, sehr dankbar, dass sie den Mut hatte, mir von Jesus zu erzählen halt. Mein Schwerpunkt, merke ich halt, ist vor allem halt so dieses, weißt du, wenn sie Christ geworden sind, wie können sie beständig und fest werden, dass sie auch die Ziellinie erreichen. Das merke ich halt irgendwie, ist so mein Schwerpunktthema, was mir ganz arg auf dem Herzen ist. Wie können Leute halt einfach, die Christen geworden sind, beständig und fest werden und dann auch die Ziellinie erreichen. Es ist halt so, weißt du, ja klar, es fängt alles an mit diesem ersten Gebet der Hingabe an Gott. Ja? Und jetzt auch in Gottesdiensten, wir schließen ja keinen Gottesdienst, ohne diese Gelegenheit Leuten zu geben halt einfach. Du gibst Jesus dein Herz hin. Die Sache ist halt nur, das ist der Startschuss. Und das ist auch nicht der Startschuss für einen 10-Meter-Sprint, sondern es ist der Startschuss für die meisten von uns von einem Marathonlauf. Und die Preise werden bei einem Rennen wann vergeben? Am Ziel. Die Preise werden vergeben, wenn du die Ziellinie erreichst. Und wenn wir jetzt davon reden, weißt du, was heißt Scheitern oder Erfolg, dann ist es halt einfach die Ziellinie erreichen. Das ist für mich das Allerärgste halt einfach und das Allerwichtigste. Ich denke halt, nicht alles läuft immer Hammer zu allen Zeiten, aber ich will gut die Ziellinie erreichen. Ist da noch jemand, der das auch so sehen kann? Ich möchte echt auf, komme was wolle, ich werde die Ziellinie erreichen. Und das muss ich halt echt sagen, ich habe auch keinen Plan B jetzt, also wo soll ich hingehen? Also ich habe jetzt keinen Plan B zu Jesus und ich möchte mit Jesus die Ziellinie erreichen. Jules, das ist so das Hauptding halt einfach, ich will die Ziellinie gut erreichen. Also da geht's drum. Ja, zweite Sache noch, in der man scheitern könnte ein Stück weit, das lese ich auch gerade noch und dann fange ich so mit der Predigt im engeren Sinn an. 1. Korinther 3, da beschreibt Paulus und sagt halt, die Basis, die Grundlage im christlichen Leben ist gelegt, das ist Jesus. Also Jesus ist das Fundament. Und dann sagt er, auf diesem Fundament bauen halt unterschiedliche Leute unterschiedliche Sachen. Gold, Silber, Steine verwenden die als Baumaterial oder auch Holz, Stroh und so weiter. Und dann steht da am Ende, wird halt das Feuer des Gerichts dran gelegt und dann verbrennt einiges und einiges bleibt. Und dann sagt Paulus hier in Vers 14, 1. Korinther 3, wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Da würde ich auch noch sagen, das ist eine Form von Scheitern. Am Ende, das Feuer des Gerichtes Gottes wird halt einfach an den Tag legen, halt was du, wie du dein Leben gelebt hast auf der Grundlage von Jesus. Und einiges halt von dem, was wir tun, und das wird, denke ich, für jeden gelten, wird verbrennen. Auch ein paar von den Werken, die wir total Hammer fanden und was wir alles so für Gott in Anführungsstrichen gemacht haben, wird sich herausstellen, dass die Herzenshaltung nicht gepasst hat und es wird keinen Bestand haben. Andere Dinge aber werden Bestand haben halt einfach und die werden wie Gold halt einfach sein. Werke, die du wirklich aus selbstloser Liebe getan hast und als Hingabe für den Herrn, die werden Bestand haben in Ewigkeit. Und jetzt ist die Sache, da werdet ihr auch zugeben, also solange ich nur tatsächlich dabei bin, gerettet bin und im Himmel bin und sei es durch Feuer hindurch, dann hast du ja das Fundamentale hast du. Dann werden irgendwann die Tränen abgewischt und du wirst dich mega freuen, okay? Aber ein Stück weit ist es ja schon auch ein Scheitern, wenn du dann zurückgucken musst und halt sagen musst, boah, ja, ich hab's gepackt, aber im Grunde war mein Leben völlig vergebens. Ich habe echt einen Haufen Kram gemacht, der gar nicht dran war. Meine Werke haben keinen ewigen Bestand. Ich habe meine Zeit investiert in Dinge, die keinen ewigen Wert hatten. Und das wäre doch auch irgendwie eine sehr traurige Sache, oder? Also jetzt, ich spreche die Christen an jetzt in erster Linie. Es wäre doch schon irgendwie traurig, wenn du beim Herrn ankommst und dann halt verbrennt alles. Am Ende bleibt nur noch so ein kümmerlicher Haufen übrig und du wirst gerade so wie durchs Feuer halt einfach gerettet, dich durch die Hintertür durch, mehr oder weniger, ist doch irgendwie schon irgendwie arm. Das wäre nicht toll. Ja, gut, also das sind die zwei Bereiche, wo ich jetzt sagen würde, da kann man als Christ scheitern. einmal halt die ewige Rettung nicht mitbekommen, wenn du halt dein Leben auf diesem Planeten lebst und am Ende sagt der Herr zu dir, ich kenne dich nicht. Das will ich mir gar nicht ausmalen. Also ich will mir das gar nicht ausmalen, die Stelle, also so, ist so furchtbar. Also ich meine, da sagt die Bibel einfach, du kannst die ganze Welt gewinnen, aber deine Seele verlieren halt. Und wenn du deine Seele verlierst, sorry, aber dann ist alles, was du erreicht hast in den 60, 70 Jahren auf diesem Planeten, völlig hinfällig. Wenn du dann bei Gott aufkreuzt und halt sagst, ja, ich habe coole Partys gefeiert als junger Mensch, dann habe ich Karriere gemacht und am Ende habe ich auch noch meine Rente genossen. Wir waren mit dem Wohnmobil bis nach Griechenland, haben schöne Reisen gemacht und so und das Haus war auch tipptopp. Aber der Herr dann sagt, ich kenne dich nicht, weiß nicht, wer du bist, du hast hier leider, sorry, gibt's hier keinen, für dich keinen Zutritt. Also dann weiß ich nicht, was das alles gebracht haben soll. Ich würde es dann nicht wollen. Ja. Gut. So, jetzt der Schlüssel zum Nichtscheitern, beziehungsweise die Schlüssel. Aber es gibt im Wesentlichen einen Kernschlüssel, auf den ich hinaus will, und dann ist der Rest, ergibt sich daraus. Am Ende der Bergpredigt. Da sagt Jesus Folgendes, also Jesus, lange Rede von Jesus, viele Gleichnisse, viele Sachen, die praktische Lebensführung betreffen. Und am Ende sagt er Folgendes, Matthäus 7. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein. Und sein Einsturz war gewaltig. Jesus bringt hier ein Gleichnis von zwei Häusern. Also wie die Häuser jetzt gebaut waren, welches das Schönere war davon wird hier überhaupt nicht geredet. Eins davon kracht ein und eines bleibt bestehen. Was war der Unterschied? Habt ihr es mitbekommen? Was war jetzt an dem Fundament anders? Also das Fundament war offensichtlich anders. Das eine war auf dem Fels gegründet, hatte ein starkes Fundament. Das andere hatte einfach kein Fundament, war auf dem Sand und ist zusammengebrochen. Was war jetzt das Fundament? Also Jesus redet hier effektiv, die zwei Häuser sind Bilder für Leute, die das Wort von Jesus hören. Beide haben das Wort gehört und dann scheidet sich zwischen denen, die es tun und denen, die es nicht tun. Das ist es, okay. Also ein Stück weit ist jetzt alles, was ich jetzt an Predigt bringe, eine Auslegung oder eine, wie gesagt, also ist es das. Das ist der Knackpunkt und wie gesagt, den werde ich jetzt ein bisschen ausbreiten. Es scheidet sich zwischen denen, die es umsetzen, tun und denen, die es nicht umsetzen und nicht tun. Ist so. Die Bibel verheißt jetzt hier, das steckt ja auch ein Stück weit drin, die Bibel verheißt nicht jedem von uns ein einfaches Leben. Das heißt jetzt nicht, wenn du Christ geworden bist und jetzt dich im Gottesdienst sitzt, dass alles rosa-rot ist und alles immer happy, clappy. Bei beiden sind die Platzregen gekommen, bei beiden sind die Stürme gekommen. Es ist halt einfach nur die Frage dann gewesen, wie war das Fundament? Die Stürme im Leben, die kommen auf jeden zu. Ob er jetzt ein heiliger Christ ist oder gar kein Christ oder so, die Stürme kommen bei jedem. Es ist halt nur die Frage, was für ein Fundament hast du in der Situation. Also krasse Sachen, musst du dich leider darauf einstellen, wirst du nicht immer vermeiden können im Leben. Da hast du nicht so Einfluss drüber. Es kommt halt nur darauf an, hat dann dein Fundament Bestand an diesem Tag. Ja, und wie gesagt, Jesus sagt hier, die, die es tun und die, die es nicht tun. Die, die es umsetzen, die es tun, die, die es nicht umsetzen, die es nicht tun. Inhaltlich, wovon reden wir jetzt, was tun, was nicht tun? Ganz ehrlich, ich würde euch jetzt nicht Unrecht tun, wenn ich jetzt alles copy und pasten würde, was jetzt in den letzten 2, 3, 4, 5, 20 Jahren hier gepredigt wurde von Bernd und Iris und anderen Predigern. Wenn du ein paar Jahre Christ bist, dann weißt du genug. Also hier kopfmäßig hast du genug Lehre mitbekommen, du weißt genug, um an Christsein zu führen, was halt einfach einen hohen Standard hat. Du weißt genug. Jeder in diesem Raum hier, der eine Weile dabei ist und genug Predigen gehört hat, du weißt effektiv vom Kopf her genug. Ja? Ist so. Es ist halt einfach nur die Sache, wenn wir das auch alles umsetzen würden, was wir so hören und für richtig erkennen, dann wären wir die absoluten Glaubensgiganten. Es ist halt nur, du wirst ja doch feststellen, dass es da eine gewisse Diskrepanz teilweise gibt zwischen dem, wo du eigentlich weißt, ja, ist eigentlich gut und dem, was du tatsächlich auch in deinem Leben umsetzen tust. Oder gibt es die nicht bei dir? Celine, würdest du sagen, kann sein? Nicht sicher? Vielleicht. Vielleicht gibt es das ein oder andere. Ist schon so. Also jedenfalls, ich wiederhole, es scheidet sich im christlichen Leben zwischen denen, die es umsetzen und tun und denen, die es nicht umsetzen und nicht tun. Es geht um die Umsetzungsschritte. Wenn du jetzt guckst, ja, wir befinden uns in einem Marathonlauf. es hat gestartet mit dem Punkt, wo du Jesus dein Leben hingegeben hast, und es endet mit dem Punkt, wo du tatsächlich ankommst und deine Seele halt erlöst wird, effektiv, und du tatsächlich dann in Ewigkeit beim Herrn bist. Da endet's. Das habe ich wahrscheinlich auch schon mal gepredigt, entweder hier oder bei den Jugendlichen, ich weiß nicht mehr, aber jedenfalls, was ist denn in so einem Rennen, was ist der allerwichtigste Schritt? Der erste Schritt ist der allerwichtigste. So, wenn du jetzt den ersten Schritt gemacht hast, du bist losgelaufen, was ist danach der wichtigste Schritt? Der nächste. Der zweite. Nach dem zweiten der dritte. Nach dem dritten der vierte. Nach dem vierten der fünfte. Okay? Also der Gedanke ist, du fängst einfach mal an, mit Jesus zu starten, zu laufen halt einfach, du machst den ersten Schritt. Und danach machst du einfach nur den nächsten Schritt. Das, was vor deinen Füßen ist, das setzt du um. Eins nach dem anderen. Es sind nicht immer die hammerriesen Überwindungsschritte, manchmal sind es kleine Sachen. Du machst eins nach dem anderen. Und hör nie auf. Das ist eigentlich ein Erfolgsrezept im christlichen Leben. Du startest mit Schritt eins und dann machst du immer den nächsten Schritt, immer was vor dir ist. Und das bestätigt auch meine Erfahrung. Also es ist ein Stück weit auch, jetzt wo es dahinter steckt, ich bin jetzt 20 Jahre Christ und in 20 Jahren beobachtest du natürlich auch Christen, die kommen, oder? Du beobachtest Leute, die in die Gemeinde reingehen, und du beobachtest Leute, die aus der Gemeinde rausgehen. Du beobachtest Leute, die mit Jesus gut anfangen, und du beobachtest Leute, die dann einen starken Weg weitergehen, und dann siehst du aber auch andere, die irgendwann längs abbiegen und auf ziemlich schräge Wege gehen. Und dann siehst du auch zwischendurch ein paar Leute, die einfach irgendwie bescheiden enden, die auf irgendwie eine traurige Weise enden. Also so mit in 20 Jahren halt einfach oder längere Zeit, wenn du längere Zeit dabei bist, dann sammeln sich doch die Geschichten und dann sammeln sich auch so ein paar Muster, oder? Also Christa, du bist länger Christ, kannst du es bestätigen? Das ist ein Stück weit, was für mich jetzt auch so dahinter steckt, so dieses, ich habe viele Leute anfangen sehen und beobachte halt auch einfach, wie gehen die Geschichten weiter. Das beobachte ich halt. Da gibt es halt positive Beispiele und negative Beispiele. Und so ein bisschen jetzt halt einfach so die Quintessenz, was ist es denn? Und wie gesagt, ich komme immer wieder auf diesen einen Punkt zurück. Okay, es trennt sich zwischen denen, die Sachen, die sie erkannt haben, machen, und denen, die Sachen erkannt haben und sie nicht machen. Da trennt sich zwischen. Es ist exakt dieser Punkt. Und das lässt sich auf jeden Bereich anwenden. Auf jeden Bereich der praktischen Lebensführung, des Alltags und so weiter, geistliches Leben, alles. Ich lese gerade auch nochmal eine Stelle. Das habe ich mit dem Ralf die Tage mal drüber geredet. 5. Mose. Da geht's um das Alassia. Und das finde ich irgendwie so eine augenöffnende Stelle, irgendwie so eine Ausrufezeichenstelle, irgendwie, wo ich dann denke, boah, ist sehr realistisch, das trifft's auch. Da geht's um, also das Alassia, rede ich jetzt nicht drüber, um was da geht. Also jedenfalls sagt Gott da Folgendes. Es sollte zwar unter euch gar kein Armer sein, denn der Herr wird dich reichlich segnen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir zum Erbe gibt, damit du es in Besitz nimmst. Und so weiter. Also Gott startet hier und sagt, unter euch sollte es keinen einzigen einsamen armen Menschen geben, weil ich bin ja mit euch und ich werde euch reichlich segnen. Fett, oder? Verheißung Gottes, und du sagst, mega Mann, keiner von uns muss arm sein. Keiner von uns wird arm sein, weil der Herr ist hier mit uns. Ein paar Stellen weiter. Wenn aber ein Armer bei dir ist, irgendeiner deiner Brüder in einem deiner Tore in deinem Land, das der Herr dein Gott dir gibt, so sollst du dein Herz nicht verhärten, noch deine Hand vor deinem armen Bruder verschließen. Also Gott sagt hier, wenn es jetzt aber dann doch so ist, dass einer von deinen Brüdern arm ist, dann überheb dich jetzt nicht über den, verachte den nicht, halt einfach, mach deine Hand auf für den, hilf ihm. Okay? Und noch ein paar Verse weiter steht's dann. Vers 11. Denn der Arme wird nicht aus dem Land verschwinden, darum gebiete ich dir, tue deine Hand weit auf für deinen Bruder, für den Elenden und den Armen bei dir in deinem Land. Gott startet mit, es sollte keinen einzigen einsamen Armen unter den damals Volk Gottes, den Juden, heute für die Christen gilt es ja genauso, weil diese ganzen Verheißungen für uns ja auch gelten, es sollte keinen Armen geben. Dann sagt Gott, wenn es jetzt aber doch einen Armen gibt, dann verschließ dein Herz nicht und gib dem freigebig, okay? Verachte den auch nicht. Und dann schließt die Sache mit, es wird immer Arme geben bei euch. Es ist eine Tatsache, es wird immer Arme geben. Und das ist jetzt auch genauso, es lässt sich, für alle Bereiche, jetzt lässt sich für Heilung sagen. Das sagt die Schrift ja auch ganz klar, wir haben Heilung in Jesus, sollte kein Kranker unter euch sein. Wenn aber ein Kranker da ist, dann erbarm dich über den. Es wird leider immer Kranke geben. Das ist schon auch ein bisschen traurig, aber ja. Es sollte keine schwachen Christen unter euch geben. Alte sollten stark mit Jesus unterwegs sein, starkes geistliches Leben haben, Überwinder sein, mehr als Überwinder. Wenn aber doch ein schwacher Christ da ist, dann erbarm dich über den. Es wird immer schwache Christen unter euch geben. Ein Stück weit ist es echt eine sehr traurige Sache, weißt du, Gott, von Gottes Seite, ich denke, es ist schon teilweise traurig. Gott sagt halt, ey, ich habe alles gemacht, alles. Es ist auch alles da, ich habe dir alles bereitgestellt, du musst nicht wie ein Bettler leben, geistlich auch. Es ist alles da. Und dann sagt Gott halt zu den anderen, die es ergriffen haben, boah, wenn jetzt aber doch jemand aus irgendeinem Grund nicht gebacken bekommt, halt nicht packt, dann erbarm dich über dem. Und dann endet Gott mit, boah, es wird sich leider nie ändern, es werden immer Leute da sein, die es nicht greifen, nicht begreifen. Es ist halt einfach so, weißt du, kein Christ sollte als Bettler durchs Leben leben. Du bist ein Königskind, du solltest als Königskind mit aufrechten Schultern durchs Leben gehen. In allen Bereichen. Fakt ist, nicht alle tun das. Und Fakt ist, es wird immer Bereiche des Mangels geben, halt bei anderen Leuten. Und leider auch bei dir wird es halt bereich. Es ist ja oft so, dass man ist ja nicht in allen Bereichen auf dem gleichen Level. Es gibt Bereiche, wo du hast so mega Überwindungen und Siege und es ist auch kein Problem für dich. Und andere Sachen, da bist du dann vielleicht auch ein bisschen angreifbarer. Das, ja, wie gesagt, es ist halt ein bisschen unterschiedlich. Also, jedenfalls, es wird die Leute geben, die ergreifen es. Es wird Leute geben, die es nicht ergreifen. Wir sollten uns über die erbarmen. Es wird immer auch schwache Christen geben. Das ist einfach so. Und über die sollten wir uns halt auch erbarmen. Und jetzt nicht irgendwie die verachten und sagen, ey, warum setzt du nicht einfach um, was du weißt und so. Was man ihnen doch sagen muss, weil es die Anwendung, weil es der Schlüssel ist, da rauszukommen. Aber halt die Haltung, in der wir es sagen, ist wichtig. Okay? Hier ist nämlich dieselbe Sache. Ich habe ja gesagt, Gott sagt hier, es sollte zwar unter euch gar kein Armer sein. Und dann steht da, vorausgesetzt, dass du der Stimme des Herrn deines Gottes eifrig gehorchst und alle diese Gebote bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete. Da steht es auch schon. Da sagt halt, vorausgesetzt, du folgst dem Herrn eifrig. Und das ist es halt einfach. Die Frage ist halt, wie eifrig bist du mit dem Herrn unterwegs? Wie eifrig bist du mit dem Herrn unterwegs? Im Grunde, das sagt die Bibel halt auch, schon am Anfang, wenn du mit Jesus anfängst, musst du die Kosten überschlagen. Das sagt Jesus in, es ist relativ still, es ist jetzt keine so Predigt, wo ein Haufen Lacher da sind, merke ich, und ein Haufen Leute jubeln. Aber manchmal sind diese Dinge halt auch notwendig, oder? Also zu Hause ist es halt auch so, dass wir diese schönen Momente haben, wo ich dann meinen Kindern ein paar Geschenke mitbringe, aus der Güte meines Herzens, aus dem überfließenden Reichtum meiner Vaterliebe bringe ich dann mal irgendwie ein paar Spielsachen mit oder ein paar Süßigkeiten und dann ist die Freude groß. Aber manchmal ist halt auch die Situation, dass ich irgendwie klare Ansagen mache oder mal die Süßigkeiten streiche für den Abend. Und das ist die Freude erstmal nicht groß. Aber wisst ihr, beides ist Ausdruck meiner übergroßen väterlichen Liebe. Oh Mann. Ja. Okay, ich lese es nochmal vor. Es ist eine von diesen Jüngerschaftsbibelstellen. Da muss man halt auch gucken, dass man eine gute Balance hat. Also ich hoffe, dass ich insgesamt eine Balance darstellen kann. Lukas 14. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Oh, hier steht auch eine Fußnote, die genau das sagt. Da steht, hassen bedeutet hier kein bösartiges Gefühl, sondern verschmähen bzw. zurückstellen um des Herrn willen. Also Jesus hat hier zu keinem Zeitpunkt gesagt, du sollst deinen Vater hassen, in dem Sinn, dass du ihn jetzt mega beknackt findest und ihn nicht leiden kannst und so weiter. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, lieb selbst deine Feinde. Okay, das steht da nicht. Da steht hassen im Sinn von, wenn es hart auf hart kommt und du dich entscheiden musst zwischen Gott und deinem Vater, entscheidest du dich für Gott. Wenn du dich zwischen Frau und Gott entscheiden musst, wenn es hart auf hart kommt, entscheidest du dich nicht für deine Frau, sondern für Gott. Darum geht's hier. Jesus sagt, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht in dieser Weise, Vater, Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben. Und Leben, das steht jetzt hier auch noch, ich glaube, da steht das Wort Psyche, bin ich ganz sicher, das griechische Wort. Also jedenfalls steht hier andere Übersetzung, seine eigene Seele, sein seelisches Innenleben. Das ist jetzt auch mit Leben hier gemeint. Dann sagt Jesus, dann kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die ihn sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Schon wenn du startest mit Jesus, musst du dir die Kosten halt einfach überlegen. Kann sein, dass teilweise dann auch einfach ein unvollständiges Evangelium gepredigt wird. Also ich denke, dass wir ausgewogen sind in unserer Gemeinde. Ist halt die Frage, wie du es aufgefasst hast. Jesus nachfolgen bedeutet jetzt nicht, ja, du hast ein nettes Leben und on top kommt jetzt noch ein bisschen Glaube, um dich wohlzufühlen und sonntags morgens auch was zu tun zu haben, was sinnvoll ist. Sondern es bedeutet das hier halt einfach. Es bedeutet halt einfach, du musst bereit sein, dein ganzes Leben hinzulegen. Und wenn es hart auf hart kommt, musst du halt auch entscheiden zwischen Jesus und eventuell deinen Nächsten. Also das könnte es heißen, in den meisten Fällen wird es das wahrscheinlich nicht heißen, aber es könnte es heißen, okay? Und diese Bereitschaft halt einfach, wenn es hart auf hart kommt, für wen entscheide ich mich und für was entscheide ich mich, die musst du halt grundsätzlich mal treffen in deinem Leben. Am besten am Anfang, dann läuft es leichter. Also die Leute, die diese fundamentale Entscheidung getroffen haben, boah, es gibt keinen Plan B, die haben dann meistens auch später nicht so Schwierigkeiten. Klar ist es nicht bei allen läuft das Christsein jetzt gleich. Also es gibt ja auch jetzt Leute, die haben am Anfang vielleicht gar nicht so begriffen, worauf sie sich eingelassen haben, aber dann mit der Zeit, wenn sie halt vor Herausforderungen gestellt werden und vor Entscheidungen gestellt werden, begreifen sie dann doch, okay, es hat einen Preis und wie entscheide ich mich jetzt? Und da entscheidet sich halt zwischen den Leuten, die links abbiegen und den Leuten, die rechts abbiegen. Wie gesagt, es sind oft nicht die mega riesigen Sachen, oft sind es halt auch die kleinen Sachen. Also, ich meine jetzt, der Thomas Bob beispielsweise hatte vor ein paar Wochen eine Predigt über Gebet. Und da ist jetzt auch so, für den Thomas, der war jetzt auch nicht der gestartet ist, ich hoffe, ich fasse jetzt richtig zusammen, der direkt den mega Gebetshunger und den Hunger nach dem Wort Gottes hatte und direkt halt die Bibel dreimal verschlungen hat in 3 Monaten und jeden Tag 7 Stunden gebetet hat oder so. Es war halt für ihn, dass er sich ein Stück weit das auch erarbeiten musste, aber er hat dann halt irgendwann erkannt, Gebet ist wichtig und Bibel ist wichtig. Und dann hat er halt geguckt, wie kann ich das praktisch in meinem Leben verankern, halt einfach hat kleine Schritte gemacht. Jetzt hat er ein stabiles Leben im Gebet, ein stabiles Leben im Wort. Und wenn du den Thomas ansiehst, dann siehst du ja auch, er ist stabil im Glauben, oder? Und es ist halt, weißt du, du erkennst eine kleine Sache, du machst sie. Du erkennst die nächste Sache, du setzt sie um. Du erkennst die nächste Sache, du setzt sie um. Und diese Sachen sehen jetzt für jeden unterschiedlich aus. Das kann ja alles Mögliche für dich heißen. Oft sind es die Basics. Wenn ich jetzt so gucke, und wie gesagt, jetzt bisschen eine Zusammenfassung, weißt du, woran scheitern Leute? Das eine sind die Leute, die die Basics halt einfach nicht durchziehen. Wenn du keine Beziehung zu Jesus aufbaust, dann wird dein geistliches Leben keine Kraft entwickeln. Es wird sich nichts verändern und dann kann es auch sehr leicht sein, dass du es wieder verlierst irgendwie. Ist tatsächlich möglich. Wenn du keine Beziehung zu Jesus aufbaust, wird es keine Kraft entwickeln. Wir haben ja schon 1000 Millionen Predigten darüber gehört, lies deine Bibel. Könnte ich jetzt nur unterschreiben. Wir haben 1000 Millionen Predigten darüber gehört, bete, lern Gott im Gebet kennen, veränder deine Umstände durch Gebet halt, indem du Gott mit einbeziehst. Und es scheidet sich zwischen den Leuten, die es umsetzen und den Leuten, die es nicht umsetzen. Wenn du ein starkes Leben im Wort Gottes hast, starkes geistliches Leben. Wenn du starkes Leben im Gebet hast, wirst du auch ein Stück weit nicht so leicht umzuschubsen sein. Frage ist, wie kannst du es Schritt für Schritt umsetzen? Das ist die Riesenfrage, wie kannst du es umsetzen? Also, wie gesagt, bei vielen Leuten ist es so, die haben halt einfach nicht mal die Basics drin. Und da musste ich dann halt auch ein Stück weit, musste ich halt fragen, weißt du, wenn wir jetzt darüber reden, hast du die Kosten überschlagen, bis du den Preis zu bezahlen, ist halt die Frage, was kostet dich denn dein Christsein? Das muss ich jetzt, also, ich hoffe, ihr könnt das annehmen, dass ich auch so ein paar Herausforderungen und etwas härtere Sachen sage. Die Frage, die wir uns stellen müssen, die ich mir stellen muss, die du dir stellen musst, was kostet denn dein Christsein überhaupt? Wenn dein Christsein jetzt nur darin besteht, zu sagen, ja, ich bin Christ, ich gehe auch in Gottesdienst sonntags, meistens, manchmal, alle 6 Wochen und ab und zu mache ich den Livestream an. Oder insgesamt auch nur, mein Christsein, Joshua, ist, ich setze mich in den Kirchenstuhl halt einfach in den Kinosessel, das ist mein Christsein. Wenn das dein ganzes Christsein ist und der Preis halt einfach, wenn es nicht viel kostet, ist es meistens halt auch nicht viel wert. Neulich von Derek Prince so ein Mini-Predigt-Ausschnitt auf YouTube geguckt. Manchmal hilft das ja, wenn du gerade keine 2 Stunden Predigt gerade gucken möchtest und dann gibt es aber so 5 Minuten Sachen. Jedenfalls meinte der, fand ich eine harte und eine krasse Aussage, aber ich dachte dann wahrscheinlich hat er recht. Er meinte, ungelogen, das größte Problem der Kirchen in Amerika sind Mitglieder, die keine Jünger sind. Und da dachte ich erst, ouch. Und er meinte halt, weil diese Leute halt einfach die Botschaft, die mit Worten gemacht wird, mit ihrem eigenen Leben halt widersprechen die dem. Und das entwertet für Leute, die es von außen sehen, entwertet die Botschaft. Wenn halt einfach das eine gepredigt wird und dann siehst du aber Leute, die machen es überhaupt nicht, die leben völlig anders. Die sind nicht zu unterscheiden von der Welt halt. Dann ist es halt für andere Leute, die es von draußen sehen, wirkt es halt wie so eine Theatershow. Wie Heuchler halt. Ist so. Wenn man jetzt die Welt sich anguckt, dann siehst du halt einfach, dass die Gemeinde Jesu ist am Wachsen. Krass, aber sie ist am Wachsen. Aber halt primär in den Ländern, wo es halt auch ein bisschen hart ist für die Christen. Halt primär in Asien, auch Südamerika, Afrika zum Teil. Aber das ist halt auch einfach so, in China ist die Gemeinde ja mega gewachsen in den letzten 50 Jahren. Obwohl, oder vielleicht weil, die Leute wussten, dass wenn sie jetzt in so einen Untergrundgottesdienst gehen, dass sie vielleicht in den Knast gesteckt werden. Weil sie auch genug Leute kannten, die im Knast gelandet sind. Oder im Arbeitslager oder so. Aber da ist halt einfach, dass halt auch die Kraft Gottes halt sich mega bewegt hat. Die Leute waren halt bereit, einen Preis zu bezahlen, sind bereit, einen Preis zu bezahlen. Gott hat sich mega dazugestellt. Und es ist halt auch einfach, wenn du einen Preis bezahlen musst, dann meinst du es halt auch ernst. Im Westen jetzt, wenn du jetzt Deutschland anguckst, Da merkst du halt einfach, dass Kirche insgesamt so an gesellschaftlicher Bedeutung verliert oder verloren hat in den letzten Jahrzehnten. Und ein Stück weit kann man die Leute ja schon auch verstehen, halt einfach, wenn dann halt ein Haufen Missbrauchsskandal halt rauskommen, halt einfach Leute, die halt über ihre Schäfchen gesetzt sind und das benutzen, um ihre Kinder zu missbrauchen und es dann vertuschen. Und ich will jetzt nicht pauschal über eine ganze Kirche richten, ihr versteht mich, hoffe ich. Und es gibt auch in allen Landeskirchen gibt es ernsthafte gute Christen und ich will jetzt auch nicht das Kind in der Wanne ausschütten. Okay? Aber dass Leute das sehen und dann denken, ey, warum würde ich das wollen? Also es ist ein Stück weit auch nachvollziehbar. Finde ich jetzt. Also wenn du jetzt halt, was dir als Christ dann verkauft wird und dann merkst du aber die Taten, die getan werden, finde ich erschreckend und schockierend und abstoßend. Warum solltest du das wollen? Ja, gut, also ein Aspekt ist halt einfach, welchen Preis bist du zu bezahlen. Und bei uns, sorry, du hast so überhaupt gar nichts an Verfolgung zu erwarten, außer dass jemand über dich lächelt hat oder schlecht über dich redet oder so. Zu Gewalt kommt es doch in den seltensten Fällen in Deutschland, oder? Und da ist halt echt die Frage, welchen Preis sind wir zu bezahlen? Das ist eine wesentliche Frage. Und wie gesagt, es fängt an den Basics an. Weißt du, wie kannst du scheitern? Oft reicht schon einfach nichts zu machen. Es reicht oft nichts zu machen. Das reicht, um zu scheitern. Wenn du jetzt halt einfach die Welt anguckst, dann siehst du ja doch, dass es ein Stück weit bis zum gewissen Grad ist es doch so, wie wenn du auf also ich habe jetzt gerade so ein Rollband vom Auge. Am Flughafen gibt es so diese langen Rollbänder. Kennt ihr die? Wie eine Rolltreppe, nur in flach. Wie? People Mover auf Englisch. Jedenfalls ein wenig ist es ja doch so, dass wenn du in der Welt unterwegs bist und lebst, dass du wie auf so einem Rollband bist, nur in umgedrehter Richtung. Wenn du nichts machst, wirst du zurückgezogen. Gibt es jetzt einen Haufen Beispiele, die es irgendwie schon, finde ich, anschaulich machen. Wenn du jetzt in deinem Haus wohnst und einfach mal nichts machst, wie sieht es dann nach 6 Wochen aus? Ziemlich staubig, ziemlich viel Spinnenweben. Und was musst du machen, um dein Haus sauber zu halten? Du musst halt mal putzen. Und nachdem du geputzt hast, was wird dann passieren? Es wird wieder schmutzig. Und was machst du dann? Du putzt wieder. Und was passiert nach dem zweiten Mal putzen? Jetzt habe ich ja schon 2-mal geputzt, jetzt muss mal gut sein. Danach wird es wieder schmutzig. Und was machst du dann? Du putzt das Haus. Wie lange wirst du das machen müssen? Wann ist mal genug? Gibt es jetzt genug Beispiele? Zähne putzen, duschen würden jetzt in dieselbe Kategorie fallen oder auch, ich meine jetzt den Garten und Vorgarten, das hat meine Frau mir dann aus der Hand genommen, als wir geheiratet haben. Ich habe da leider nichts mehr zu suchen im Vorgarten, da ist die ganze Deko von meiner Frau. Aber wenn du mit dem Garten zu tun hast, okay, was passiert denn, wenn du nichts machst mit deinem Garten? Du machst ja nichts Falsches, oder? Dann muss es doch gut gehen mit deinem Garten, oder? Der verwildert Hammer. Erstens mal ist ein Haufen Unkraut da. Und der überwuchert dann alles. Und selbst die coolen Sachen, die du angepflanzt hast, wenn du nicht ab und zu an deinen Bäumchen mal hier und da ein Ästchen abknippst, dann ist es irgendwann auch ein total wilder Wust halt, der da am Wachsen ist. Um deinen Garten in Ordnung zu halten, musst du halt zwischendurch mal das Unkraut jäten, du musst halt zwischendurch mal was bewässern, zwischendurch mal ein Ästchen abknipsen und so. Und im christlichen Leben ist es genauso. Es ist ganz genauso. Ja, dein christliches Leben natürlich ist ein Stück weit anstrengend, weil du halt wie auf dem Rollband in verkehrte Richtung unterwegs bist. Klar wird dir nicht alles vor die Füße geworfen. Es ist jetzt nicht so, dass die ganze Welt halt einfach sich kooperiert, damit du in deinem christlichen Leben Fortschritte machst halt einfach, sondern viele Sachen passieren halt im Alltag auch, die nicht so toll sind, oder? Also du stehst morgens ja nicht du gehst doch jetzt morgens in den Tag nicht mit der Haltung, also heute soll mal ein richtig mieser Tag werden, wenn ich von der Arbeit zurückkomme, will ich mich wie eine ausgelutschte, mir fällt jetzt das Wort, wie was? Wie eine ausgelutschte Nudel fühlen, oder wie so eine zusammengetretene Milchflasche halt einfach, Milchtüte oder so. Aber es ist doch trotzdem manchmal so, du startest deinen Tag mit den besten Absichten und dann kommst du abends oder nachmittags nach Hause und fühlst dich wie ausgelutscht, oder? Es ist halt schon so, dass gewisse Dinge in der Welt halt in die andere Richtung gehen halt einfach. Was machst du denn dann? Du bleibst dran. Du füllst dich mit Gottes Wort. Du füllst dich mit dem Herrn. Du musst zur Quelle kommen. Du musst dich füllen. Du musst halt auch die Sachen, die dich frustrieren und halt einschüchtern und so weiter, die musst du dem Herrn halt auch bringen. Beständig zum Herrn kommen. Du hast in der Bibel gelesen, du fühlst dich gestärkt. Du hast gebetet, deine Seele fühlt sich wie gereinigt. Hammer. Dann ist es 2 Stunden später, du fühlst dich auf einmal nicht mehr so rein. Dein Geist ist auf einmal nicht mehr ganz so stark und stabil und voll. Was machst du denn dann? Du füllst dich erneut. Du reinigst dich erneut. Du bleibst dran. Du guckst halt einfach, dass du dein Haus schön sauber hältst. Und was musst du dazu machen? Immer wieder putzen. Du guckst, dass dein Garten in Ordnung ist. Was machst du dazu? Ordentliches Aussehen. Und dann musst du aber auch in Ordnung halten. Zwischendurch mal Unkraut jäten. Was passiert denn als Christ, wenn du das Unkraut nicht jätest? Das Unkraut wäre jetzt hier symbolisch halt auch für Versuchung und Sünde. Da wirst du ja auch feststellen, dass es nicht schwierig ist, halt versucht zu werden, es ist nicht schwierig zu sündigen, oder? Komische Gedanken zu haben halt dann und Sachen zu machen, die Müll sind, ist ja, es bedarf keiner großen Anstrengung, es fällt irgendwie leicht. Die Bibel sagt, dass die Sünde uns leicht umstrickt. Hebräerbrief sagt, dass ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis ums Blut widerstanden, steht aber jedenfalls steht in dem Zusammenhang auch die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Sünde umstrickt dich als Christ leicht. Ja. Also eine Sache, um nicht zu scheitern, ist, jäte mal Unkraut. Jäte beständig Unkraut. Buße tun ist nichts nur, was du am Anfang deines Christseins einmal machst. Wie oft tust du Buße? So oft, wie es nötig ist. Wenn du halt Mist gebaut hast, tust du Buße. Wenn du was falsch gemacht hast, entschuldigst du dich und bittest um Vergebung. Bittest beim Herrn um Vergebung, tust Buße, kehrst um. Du jätest Unkraut. Ja? Also das wäre ein Schlüssel. Du bleibst halt einfach dran. Du bleibst dran. Jetzt ist die Bibel relativ eindeutig und die sagt halt einfach, wir werden immer mal auf die Nase fallen. Keiner von uns wird jetzt anfangen und immer permanent auf der Siegerstraße sein und immer halt, wenn die Leute dich anschauen, oh, was für ein mega gigantischer Christ, ist doch Samuel Matthä, wenn ich nur so wäre wie er. Da gibt es schon noch immer nur mal Auf und Abs, oder? Ja? Jetzt ein weiterer Schlüssel, um nicht zu scheitern. Ich wiederhole immer zwischendurch mal so ein bisschen. Also der erste Schlüssel war, überschlag die Kosten. Was kostet dich dein Christsein? Was darf dich dein Christsein kosten? Eine zweite Sache ist halt, jät mal Unkraut und putz mal dein Haus. Geistlich gesehen auch. Ein weiterer Schlüssel, um nicht fundamental zu scheitern. Sprüche 16. Nein, das ist falsch. Ich muss gerade nochmal gucken. Auf meinem ausgefeilten und detaillierten Predigtskript. Sprüche 24, nicht 14. Sprüche 24, Vers 16. Denn der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf, aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Was macht der Gerechte? Der steht 7-mal wieder auf, das macht den gerecht. Aber du hast auch festgestellt, der Gerechte fällt 7-mal auf die Schnauze? Die Bibel verheißt dir nicht, dass du als Christ auch, und der Gerechte ist jemand, der es ernst meint, okay? Der meint es wirklich ernst mit Jesus, der nimmt sein Christsein ernst, der investiert, der geht den Weg wirklich nach besten Kräften. Dann sagt die Bibel aber, dieser gerechte Mann, selbst dieser mit dem richtigen Herzen, wird 7-mal auf die Schnauze fallen. Und 7-mal ist hier nicht ein Bild dafür, 7-mal, jetzt bin ich 7-mal gefallen, jetzt habe ich es abgehakt, sondern das heißt immer wieder. Der Gerechte fällt immer wieder auf, aber der Gerechte zeichnet sich dadurch aus, dass er wieder aufsteht. Das wäre ein Riesenschlüssel, um nicht zu scheitern. Einfach wieder aufstehen. Du bist auf die Nase gefallen, was machst du? Du stehst wieder auf. Wer gewinnt den Kampf am Ende? Der zuletzt noch aufstehen kann. Ich meine, die Bibel redet halt einfach davon, dass halt, die vergleicht dein Christsein einmal mit einem Wettlauf, wo es darum geht, halt die Ziellinie zu erreichen. Und dann vergleicht sie ihn auch mit dem Kampf. Auch unser Umgang mit der Sünde bezeichnet die Sünde auch als unser Kampf mit der Sünde. Wir kämpfen auch gegen Mächte und Gewalten, unsichtbare geistliche Mächte halt einfach, gegen die kämpfen wir auch. Und wenn du jetzt einen Kampf anguckst, da ist es halt einfach so, die kämpfen, wenn du jetzt einfach, keine Ahnung, also jetzt aktuell haben wir jetzt so Boxer und so sind jetzt die bei uns jetzt so kämpfen in unserer Zeit halt. Da wirst du auch feststellen, dass die am Anfang halt, wenn sie in die Arena reingelaufen kommen mit ihren glitzernden Umhängen, sehen sie ziemlich smart aus, ziemlich cool. Irgendwelche glitzernden Westen haben die dann an, keine Ahnung, vielleicht ein Stirnband. Jedenfalls sehen sie ziemlich gut und frisch aus. Aber nach dem Boxkampf wisst ihr, dass auch der Sieger nicht immer Hammer aussieht? auch der Sieger, da kann es mal sein, dass der mal eins auf die Nase bekommen hat oder halt einfach ein blaues Auge hat oder ein bisschen Blut hier und da rausläuft. Und weißt du, manchmal als Christ hängst du halt einfach mit einem blutenden, mit einer blutenden Nase in den Seilen halt. Das lässt sich nicht vermeiden, es gehört einfach dazu halt. Aber was machst du denn dann? Du stehst wieder auf und machst weiter. Okay? Also die Christen, die siegreich sind, die nicht scheitern, das sind die, die halt einfach wieder aufstehen. Und nicht irgendwann liegen bleiben. Das wäre jetzt eine Sache, nicht irgendwann liegen bleiben. Du hörst einfach nicht auf. Okay? Das wäre, wie gesagt, so der nächste Schlüssel. Du hörst nicht auf, du gibst nicht auf, du machst weiter, du ziehst durch, weil wo willst du denn sonst hin? Du gehst einen Schritt nach dem anderen. Ja, was so in dieselbe Richtung, in dieselbe Kerbe ein bisschen schlägt, die Bibel redet davon, dass wir doch einfach irgendwie schlaff und lau werden können. Das ist auch so ein Aspekt. Also einmal ist es halt so, dass du oft eins auf die Nase bekommst. Teilweise ist es halt einfach so, dass du ein bisschen enttäuscht und frustriert bist, weil halt sich das, was du wolltest, nicht sofort eingestellt hat. Das kann ja auch sein, du hast dich investiert, keine Ahnung, du hast dich in die Gemeinde investiert und dann lief es aber nicht so, wie du es vorgestellt hast und die Leute, auf die du dich eigentlich verlassen hast, die waren dann irgendwann weg und dann warst du der Einzige oder wie war dann nur noch 3 und nicht mehr 10. Du hast 2 Jahre für die eine Sache geglaubt, es ist immer noch nicht passiert. Es kann aber auch halt einfach heißen, dass der Alltagstrotz so ein bisschen reinkommt halt einfach. Es ist halt auch so ein Stück weit normal geworden. So dieses Wunder halt einfach deiner Rettung ist ein bisschen normal geworden halt. Du bist ein bisschen abgestumpft, bist ein bisschen kalt geworden. Kennt vielleicht auch der eine oder andere, oder? Also es kann halt einfach passieren. Ich meine, wir haben ja eben gesagt, dass, wie gesagt, dass das Leben und die Welt halt zieht in die andere Richtung. Es sind jetzt nicht nur Kräfte am Werk, die dich halt pushen. Der Heilige Geist sehr wohl und der Herr auf alle Fälle pusht er dich. Aber die Welt jetzt als Gesamtes halt einfach zieht in die andere Richtung. Und da kann es halt auch mal sein, dass du müde wirst und schlaff. Da redet die Bibel auch von. Im Hebräerbrief beispielsweise steht Folgendes. Folgendes steht da. Hebräer 12. Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Also manchmal ist es halt einfach so, dass wir ein bisschen lahm und müde geworden sind und uns einfach wieder aufraffen müssen, um loszulaufen. Okay, du hast aufgehört, die richtigen Sachen zu machen, die du eigentlich wusstest. Ein paar Sachen hast du umgesetzt, hast du über einen längeren Zeitraum umgesetzt, aber irgendwann bist du müde geworden, hast dann aufgehört zu tun. Bei König David, der hat ja krasse Sünde begangen. Der hat Ehebruch begangen mit dieser einen Frau und danach den Mann umbringen lassen. Ihr kennt die Geschichte, oder? Und diese Story fängt an mit, also der Einleitungssatz ist dann, es war aber die Zeit, als die Könige sich eigentlich zum Krieg versammelten und David war dabei am Lustwandeln auf seinem Dach, mit dem Dach seines Palastes. Eigentlich wäre es die Zeit gewesen, halt Krieg zu führen. Es wäre die Zeit gewesen, zu kämpfen für die gute und richtige Sache. Ihr versteht, das sind andere Zeiten gewesen. Das Alte Testament, das Neue ist jetzt nicht dasselbe. Wir sind nicht berufen, Krieg gegen Menschen zu führen. Ihr versteht das alles. Aber es war an der Zeit, Krieg zu führen für die Sache Gottes. Und er war auf dem Dach seines Palastes am Lustwandeln. Dann hat er eine nackte Frau beim Baden gesehen. Dann war er versucht. Dann hat er es umgesetzt. Und dann ist es von schlimm zu schlimmer gegangen. Manchmal ist es so, weißt du, einfach, du hast einfach aufgehört, die richtigen Sachen zu machen, du hast aufgehört zu kämpfen. Du hast 10 Jahre für den Herrn eingestanden, halt einfach hast dich investiert, aber irgendwann hast du aufgehört, halt einfach, weil du bitter geworden bist oder enttäuscht oder einfach müde und bequem. Corona war jetzt ein guter Vorwand, also ich meine, wir haben ja alle ein bisschen zurückschalten müssen und so, und das ist ja auch manchmal gar nicht verkehrt, finde ich. Also manchmal so ein bisschen die Möglichkeit zu haben, die Sachen mal von außen zu betrachten und abzuklopfen, okay, was hat denn das für einen Wert, was ich so mache, bringt das überhaupt was? Sollte ich das da wirklich weitermachen? Woran sollte ich mich wirklich investieren? Ist gar nicht verkehrt. Aber es ist jetzt schon so die 2 Jahre insgesamt halt auch eine gute Chance für uns gewesen, einfach mal ein paar Sachen abzugeben und nicht mehr zu investieren, oder? Die Sache ist, dass die Bibel sagt, dass du da ein bisschen vorsichtig mit sein solltest. Halt immer zu sagen, oh, ich gebe jetzt meine 1, 2, 3 Dienste ab, weil ich einfach nicht mehr kann, ist nicht immer der Schlüssel zum Segen. Das ist, wie gesagt, auch jetzt was ich nur über die letzten 20 Jahre ein Stück weit beobachten konnte. Und halt meistens hat es dann halt so, es gibt halt immer so Signale halt einfach, wie Leute halt einfach, wie kommen Leute vom Glauben weg. Und das ist halt einfach, erst geben sie das auf, dann werden wahrscheinlich dann die Finanzen entzogen, keine Ahnung, dann das und irgendwann sind sie weg. Sich nicht zu investieren und seine Dienste schleifen zu lassen, ist meistens nicht smart. Auch wenn die Dienste herausfordernd sind, was ja naturgemäß ist, es ist trotzdem eher smart, halt dran zu bleiben und und doch dabei zu bleiben. Ralf, würdest du bestätigen? Es ist so. Susan? Für einige von uns ist die Message, glaube ich, Gottes, der sagt, wo bist du? Du hast 20 Jahre gestanden, aber jetzt lebst du für dich. Und wo Gott dich einfach zurückruft und sagt, ey, komm doch wieder zurück, pack wieder mit an. Das ist halt echt, es fängt ja meistens damit an, dass Leute halt irgendwie ihre Verbindlichkeiten aufkündigen, dann sich isolieren halt auch. Da redet die Bibel halt auch davon, dass es eine mega Gefahr ist, halt einfach sich zu isolieren, halt einfach von Gemeinschaft, ist nicht klug. Die Herde ist halt am sichersten, wenn sie beisammen ist halt. Weißt du, das Schäfchen, was halt außerhalb von der Herde ist, 100 Meter entfernt von der Herde, ist gefundenes Fressen. Ist im Christlichen nicht anders. Okay, also das wäre so der nächste Punkt. Bleib dran, sei treu. Was du angefangen hast zu säen, hör nicht auf. Grundsätzlich, man kann ja immer mal Dienste aufhören und abgeben und so. Ich finde, das ist auch völlig legitim. Es kann auch legitim sein, aus einer Gemeinde rauszugehen, wenn du jetzt einfach umziehst oder so und die Lebensumstände entsprechend sind, spricht ja nichts dagegen. Du solltest halt mit einem Segen rausgehen. Ja? Auch aus dem Dienst solltest du halt mit einem Segen rausgehen. Dann kann man aber trotzdem Sachen sauber abgeben, halt einfach, dass du halt sagst, okay, wie lange brauchst du mich noch? Ich bin das nächste halbe Jahr noch da, aber dann definitiv, es passt halt gerade aus den Gründen nicht halt. Also das halt, wie gesagt, man sollte mit dem Segen definitiv rausgehen. Okay? Gut. Das war der nächste Punkt. Wieder die Kurzzusammenfassung. Ich weiß, es ist relativ viel und relativ harter Stoff, ist es mir bewusst. Okay? Ist natürlich nicht so nice, wie jetzt über die Vaterliebe Gottes, der dich so unendlich liebt, zu reden. Er liebt dich unendlich. Das ist ja auch die Sache bei all dem, die ganzen Sachen, die ich jetzt sage. Gott liebt dich unendlich. Er sagt diesen ganzen Sachen jetzt nicht, weil er eine kosmische Spaßbremse ist. Das ist ja so das Bild, was viele haben, dieser zornige alte Mann auf dem Thron, der ihm alles verbieten will. Aber es ist ja nicht so. Gott sagt dir halt einfach, er sagt dir, welche Sachen funktionieren, welche nicht funktionieren. Und manche Sachen funktionieren halt auch langfristig und ewig und manche Sachen sind ein Trugschluss, die funktionieren nicht und führen nicht zum Ziel. Beobachte halt einfach Leute über einen längeren Zeitraum, nicht über ein Jahr. Weißt du, es kann ja immer mal Leute für eine kurze Zeit glänzen halt, aber die Frage ist doch, wie sehen sie danach aus? Menschliche Erfolge sind halt super vergänglich. Jetzt die ganzen Sportstars und so, die du ansiehst, dann siehst du doch, weißt du, die Leute sind die Kings halt. Für 2 Jahre, für 5 Jahre, manchmal auch für 10 Jahre. Aber irgendwann sind sie dann nicht mehr Hammer. Lionel Messi, bester Fußballer, den ich so gesehen habe. Cristiano Ronaldo auch sehr gut. Die sind jetzt mittlerweile 35, 38 oder so. Und der Messi ist schon mal nicht mehr der Beste. Also er ist schon noch immer sehr gut, aber man merkt halt schon, okay, so ganz kann er nicht mehr mithalten. Und der Ronaldo ist jetzt auch nicht mehr der Weltbeste, der die Welt aus den Angeln hängt, obwohl er noch sehr gut Fußball spielen kann. Also menschlich gesehen, du bist halt nicht mehr immer on top halt. Manchmal hört es halt auf. Und dann ist es halt so, bei manchen Leuten halt einfach, die halt mega Erfolg hatten jetzt im Beruf oder so, die siehst du dann irgendwie 20 Jahre später und bist erschrocken. Also ich habe diese eine irgendwann im Keller nochmal so eine Fußballfigur von so einem Fußballtorhüter aus den 90ern, dessen Namen ich gerade auch wieder vergessen habe. Ja, Eike Immel. Genau. Frag mich nicht, warum ich diese Statue hatte. Also jedenfalls, das war die Zeit, als ich als Kind Fußball geguckt habe, da war der kurze Zeit irgendwie der Nationaltorhüter. Und dann irgendwann vor 2, 3 Jahren habe ich dann gesehen, in T-Online, in den News war sein Name dann. Und er war halt wirklich an dem Punkt, wo halt nach seiner Torwartkarriere hat er dann Hüftprobleme gehabt, eine OP nach der anderen. Und er war dann irgendwann vor ein paar Jahren an dem Punkt, dass irgendwie sein Jugendverein hat ihm dann irgendwie einen Minijob halt gegeben, weil er war an dem Punkt, wo er nicht mal mehr eine Krankenversicherung hatte und nichts mehr hatte. Halt dauerhaft Schmerzen halt und völlig unten. Manche Sachen sind halt einfach eine Momentaufnahme in der Welt halt einfach, wo Leute mega erfolgreich aussehen, aber wie erfolgreich sie wirklich sind, dazu musst du halt auch einfach das Ende mal angucken. Okay? Und jetzt im christlichen Leben ist es gerade so, da siehst du ja auch manche Leute, die gehen ab wie eine Rakete. 10 Jahre später, ey, wo bist du? Wo sind sie? Es sind nicht immer die, die abgehen wie eine Rakete. Es sind die, die beständig dranbleiben und einen Schritt nach dem anderen umsetzen. Das sind die, die du auch 20 Jahre später noch siehst. Und wie gesagt, es geht mir jetzt gar nicht darum, die müssen jetzt alle in unserer Gemeinde sein. Manche Christen triffst du ja auch nach 10 Jahren wieder und denkst, oh, die sind immer noch mit Jesus unterwegs, cool. Aber ein paar siehst du halt auch und denkst, oh Mann, ey, wie schade. Wie schade. Weißt du, so viele Leute sind durch die Gemeinde gegangen mit mega Begabung, halt auch einfach super coole Leute halt einfach, die ich super gerne noch hier hätte, weil sie mega viel zu geben und beizutragen hatten. Dann siehst du sie 15 Jahre später und denkst halt, ey Mann, das ist doch irgendwie traurig. Weißt du, du hättest so eine mega Berufung und könntest ein mega Segen sein für Leute und hast halt nur in so einem Mini-Radius noch Einfluss. Fast keinen mehr. Ist doch irgendwie schade. Ich finde es schade. Ja, gut. Ja, ich glaube, ich versuche es zusammenzubündeln. Es kommt noch eine Globalzusammenfassung und dann komme ich zum Ende. Also, wenn du dein Leben mit Jesus anfängst, solltest du die Kosten überschlagen. Es gibt dir alles, aber es kostet auch alles. Ist effektiv so. Wer dir das so nicht präsentiert, der belügt dich. Es kann dich alles kosten und effektiv wird es dich Stück für Stück alles kosten. Aber dafür kriegst du halt auch alles. Alles das, was du hast aufzugeben für all das von Jesus, ist ein Mega-Deal. Mach auf alle Fälle. Okay? Du musst dir halt nur klar sein, es kann dich theoretisch alles kosten. Wir leben nicht in einem Land mit Verfolgung, aber das gilt genauso. Die Bibel ist da genauso wahr. Es kann dich alles kosten. Überschlag die Kosten am besten, weil das, was du machst, dein Leben, was du mit Jesus anfängst, ist kein 10-Meter-Sprint, es ist ein Marathonlauf und die Preise werden am Ende vergeben. Die Frage ist, wirst du diese effektive Erlösung deiner Seele, wo du dann wirklich, wo der Herr dich zu sich nimmt, wirst du es miterleben? Ich hoffe ja. Ich hoffe es für alle von uns. Ich wünsche es mir sehr für alle von uns. Das solltest du mitnehmen, es ist eine langfristige Sache. So, dann ist die Sache, die Welt geht in eine andere Richtung, du musst kämpfen. Die Bibel ist sehr offen mit uns, du wirst kämpfen müssen. Du wirst kämpfen müssen gegen die Sünde, gegen den Teufel, gegen dich selber, gegen alle möglichen Umstände. Du wirst, es ist ein Struggle, es ist halt einfach nicht anders, das ist schon so, aber der Herr ist mit dir, mit ihm bist du eine Übermacht. Amen. Also du wirst definitiv, wenn du dranbleibst, wirst du gewinnen. Es geht ja auch darum, wer steht am Ende noch da. Und das wirst du sein, wenn du nicht aus dem Boot aussteigst und nicht aufhörst. Du wirst sein. Und ich auch. Du musst dranbleiben. Dein Haus reicht nicht, einmal zu putzen. Dein inneres Haus zu putzen ist nicht eine einmalige Sache, es ist eine beständige Sache. Sich von Sünde, von Unreinheiten reinigen zu lassen, ist eine beständige Sache. Buße ist nicht ein Wort für neugeborene Christen, es ist für jeden Christen. Selbst für den heiligsten Pastor ist Buße eine tägliche Sache. Sobald du halt daneben gelegen hast, tust du Buße. Fertig. Ist genau wie Putzen. Ist genauso wie Zähne putzen. Wie den Hintern abwischen. Etc. Du musst deinen Garten in Ordnung halten. Du musst halt auch mal Unkraut jäten. Okay? Manchmal musst du ein paar Ästchen in deinem Leben abschneiden. Halt einfach ein paar Sachen, die keine Frucht bringen. Halt einfach in eine ganz schräge Richtung gehen. Die musst du auch mal abknipsen. Weil sonst entstehen da Triebe in deinem Leben, die du nicht willst. Auch Christen können strange Abbiegungen irgendwann machen, wenn sie einfach nicht mal, am Anfang ist es nur ein kleiner Schnips, aber irgendwann ist dann keiner kleiner Schnips mehr, dann ist es schon eine ernsthafte Operation. Halt dein Garten in Ordnung, jäht mal Unkraut, etc. Ja, und wie gesagt, der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Du bist gefallen, nicht schlimm, keiner verdammt dich, Gott verdammt dich schon gar nicht, warum sollte er? Du wirst nicht verdammt, du stehst einfach wieder auf. Es ist keine Schande darin hinzufallen, es ist eine Schande darin nicht aufzustehen. Steh wieder auf. Was musst du tun, um zu scheitern? Nix, es reicht nichts zu tun. Du musst aktiv bleiben, okay? Manchmal musst du dir das Feuer wiederholen. Manchmal musst du, wenn du lau, hart, abgestanden und kalt geworden bist, manchmal musst du einfach mal wieder anfangen, dich aufzumachen. Du weißt doch alles. Du hast eine Geschichte mit Jesus. Geh doch wieder zurück zu diesem Ort mit Jesus. Weil da scheiden sich die Leute, und das ist jetzt so das Allerletzte, die Leute, die ewig gerettet und ewig verloren gehen, die scheiden sich zwischen denen, die eine Beziehung mit Jesus aufgebaut haben und eine Geschichte mit Jesus halt schreiben. Wenn du diesen Ort hast mit Jesus, wo du ihm begegnest, wo du diese Beziehung zu ihm hast, halt einfach, dann können auch mal ein paar Sachen kommen, halt einfach, die werden dich nicht vom Hocker reißen. Du brauchst diese Beziehung zu Jesus. Okay? Und darum musst du wieder arbeiten. Und dann geh doch zurück an diesen Ort oder geh überhaupt dahin an diesen Ort, wo du Jesus halt begegnest und wo er halt einfach in deinem Leben was reißt. Und so wirst du am Ende an der Ziellinie ankommen. Also ganz ehrlich, da merke ich halt einfach, das schlägt in mir ganz arg. Ich wünsche halt einfach, weißt du, wir sitzen jetzt 60, 70 Leute wahrscheinlich gerade, Corona bereinigt, sind es nur 60, 70. Wer von euch wird die Ziellinie erreichen? Ich hoffe alle. Ich wünsche mir so sehr, dass wir da alle aufkreuzen. Ich will euch da alle sehen. Das ist mein Herzensanliegen. Ich will euch alle an der Ziellinie sehen. Und einen Haufen andere noch mit. Natürlich musst du dich auf den Weg gemacht haben, das ist das Allerwichtigste, aber danach mach einfach einen Schritt nach dem anderen. Lass dir von Gott die eine Sache zeigen, die du jetzt machen kannst. Das kann eine kleine Sache sein, danach die zweite. Nicht 10 auf einmal, eine Sache. Danach die nächste und die nächste und die nächste und dann sehen wir uns an der Ziellinie weiter. wieder. Und das war meine Predigt. Und an dieser Stelle würde ich euch bitten, aufzustehen. Schritt 1 ist dieser Start in ein Leben mit Jesus, wo du ihm einfach dein Herz übergibst. Und das, diese Gelegenheit möchte ich schon geben. Aber der ganze Vorlauf, den habt ihr jetzt mitbekommen, es heißt halt wirklich auch dein Leben komplett ihm geben. Habe ich gemacht, haben wohl die meisten hier auch gemacht, irgendwann in ihrem Leben, dass sie kapituliert haben vor Gott und gesagt haben, hier bin ich, nimm mein Leben ganz, komm in mein Herz. Habe ich so gemacht und ich möchte dir die Gelegenheit geben, wir wollen dir die Gelegenheit geben. Wir beten jetzt einfach zusammen, das ist jetzt nur ein Angebot und eine kleine Hilfestellung. Es beten auch alle mit, weil es, wie gesagt, ist eine kleine Hilfestellung. Kannst mitbeten, wenn du es von Herzen meinst, dann wird es definitiv was loslösen in deinem Leben. Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Am Kreuz. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir alle meine Sünde und alles, was ich bin. Bitte vergib mir und komm du in mein Herz. Hilf mir, den Weg mit dir zu gehen. Amen. Okay. Ja, lass uns doch nochmal kurz irgendwie so eine Minute Instrumentalmusik und du klopfst einfach mal dein Herz ab und legst mal dein Herz Gott hin. So Stille auszuhalten ist ja nicht immer einfach, aber halt so einfach mal aus, eine Minute dich Jesus hinzulegen. Was will er dir sagen? Was ist der nächste Schritt? Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt zugehört hat. Ich bitte dich, dass du dieses Wort versiegelst und dass du den Leuten nachgehst. Ich möchte wirklich viele von uns, ja, dass wir alle die Ziellinie am besten erreichen. Das ist ja auch so sehr dein Wille. Ich bitte, hilf uns beständig und fest zu werden, Herr. Hilf uns, die Sachen anzupacken, die wir vielleicht haben schleifen lassen, Herr. Hilf uns, dich neu kennenzulernen, Herr. Hilf uns, auch zu empfangen von dir, was du alles Gutes für uns hast. Lass uns wirklich dich als diesen guten Vater kennenlernen, Herr. Lass uns verändert werden durch deine Liebe, Herr. Und hilf uns auch zu sehen, wo du Verantwortung hast, aber wo auch wir Verantwortung haben. Hilf uns wirklich zu sehen, wo wir Umsetzungsschritte gehen können, zusammen mit dir und in deiner Kraft. Danke. Amen. Gut. Das war es im Wesentlichen. Es gibt noch so ein
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zu Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.